Wissenschaft ERS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik mit Katharina Boxler. Schön, dass Sie dabei sind. Sie haben die Bilder bestimmt auch gesehen und immer noch im Kopf. Jene Aufnahmen vom 26. Dezember 2004, als das Meer zum Tsunami wurde und in Sri Lanka, Indonesien und Thailand Zehntausende von Menschen verschlang und ertränkte. Ein junger Schweizer Tsunami-Experte erzählt uns heute über seine Arbeit auf einem Forschungsschiff.
Ich bin da nicht zuversichtlich, dass wenn wir jetzt zu Hause dann alle diese Ablagerungen genau untersuchen, dass wir so auch rekonstruieren können, wie häufig solche Kollapse stattfinden und wie deren Raten ablaufen.
Dann zeigt uns eine Geologin von der Uni Lausanne, wie man Verbrechern auf die Schliche kommt. Sie untersucht winzigste Erdklümpchen an Schuhen und Kleidern etwa, fast, aber nur fast, wie in CSI Miami. Und schließlich bewegen wir uns heute zumindest akustisch an die Südspitze Neuseelands. Hier sind im Moment die Albatrosse, diese einmaligen Langstreckenflieger, am Brüten. Bei uns hören Sie sie. Mehr zum Albatros, diesem bedrohten Kaiser der Lüfte, hören Sie dann im zweiten Teil der Sendung. Doch jetzt tauchen wir erst einmal ab in die Tiefen des Nankai-Trogs vor der Ostküste Japans. Dort hat der junge ETH-Absolvent und Nationalfondsstipendiat Michael Strasser die letzten 7 Wochen auf dem Forschungsschiff Chikyu verbracht. Die Chikyu gehört zum prestigeträchtigen Integrated Ocean Drilling Program, IOPD. Dabei handelt es sich um eines der momentan größten und teuersten erdwissenschaftlichen Projekte. Der 30-jährige Michael Strasser hat sich auf Sedimente spezialisiert. Aus den Bohrkernen, die die Chikyu aus dem Meeresboden gezogen hat, will der Nachwuchsforscher lesen, welche Ereignisse am Meeresboden einen Tsunami auslösen können. Die sogenannte Subduktionszone vor Japan ist für diese Spurensuche sehr geeignet, weil sich hier die schwere Erdplatte am Meeresboden unter die leichtere eurasische Kontinentalplatte schiebt und immer wieder schwere Beben auslöst. Ein Hotspot für einen Tsunami-Forscher wie Michael Strasser also.
Ich glaube, das kann man sicher als einen Traum bezeichnen. Und ich glaube, das ist diese Faszination wird mit solchen Teilnahmen dann nur noch gestärkt. Und ich träume jetzt schon wieder von der nächsten Teilnahme.
Das Ziel dieses Experiments, dieses Forschungsausflugs, war es ja, eine sogenannte Subduktionszone zu untersuchen. Eine Zone, wo die schwere Erdschicht unter dem Wasser absinkt unter die Kontinentalplatte. Was wollten Sie jetzt als Sediments, also Ablagerungsspezialist, genau herausfinden in Japan?
Also meine Aufgabe und die Aufgabe unseres Sedimentologenteams an Bord war es eigentlich, die Bohrkerne genau zu studieren, um festzustellen, von wo diese Sedimente kommen, weil an dieser Subduktionszone, vor allem im frontalen Bereich, kommt es zu größeren Deformationen. Also die Sedimente, die auf der ozeanischen Platte sitzen, die werden langsam unter die kontinentale unterschoben und dann werden sie aber wieder deformiert und zum Teil wieder an die Oberfläche gebracht über Millionen von Jahren. Und daher ist es sehr wichtig, dass wir, wenn wir die Sedimente im Bohrkern studieren, rekonstruieren, von wo diese Sedimente kommen, weil das ist eine ganz wichtige Information für die anderen Forscher an Bord, die dann versuchen zu studieren, wie diese Sedimente deformiert wurden.
Nun sind Sie ja Spezialist für sogenannte Unterwasserlawinen, also große Erdverschiebungen, lawinenartige Unterwasser, die auch Tsunamis auslösen können. Können Sie denn jetzt schon etwas sagen darüber, was Sie da zum Wasser herausgeholt haben und was Sie aus diesen Bohrkernen lesen konnten?
Ich war eigentlich begeistert von den ersten Resultaten, die wir sehen. Wir haben an mehreren Orten und in mehreren Tiefen haben wir Ablagerungen gefunden, die deutlich darauf hinweisen, dass sie in katastrophalen Ereignissen entlang des aktiven Kontinentalrandes umgelagert wurde. Also wir denken, dass wir Evidenzen für solch große Kollapse des ganzen Kontinentalrandes, muss man eigentlich sagen, wenn man in dieser Größenordnung spricht, dass wir die gefunden haben. ich bin da nicht zuversichtlich, dass wenn wir jetzt zu Hause dann alle diese Ablagerungen genau untersuchen, dass wir so auch rekonstruieren können, wie häufig solche Kollapse stattfinden und wie deren Raten ablaufen.
Daraus sind natürlich auch wir, also die Öffentlichkeit, gespannt, vor allem deswegen, weil man sich ja erhofft, dass man irgendeinmal Erdbeben besser voraussagen kann, aber auch die Tsunamis besser voraussagen kann. Können Sie uns da helfen, Tsunamis besser vorauszusagen?
Also ich glaube nicht, dass ich im Sinne einer Voraussage sagen kann, okay, dieser Hang, der wird nach 5 Minuten oder nach 10 Minuten oder nach 2 Stunden eine so und so große Welle in diesem Hafen verursachen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir Größenordnungen angeben können, dass wir sagen können, diese Region oder dieser Abhang hat eher das Potenzial, eine Tsunami auszulösen oder eher weniger. Und ich denke, die Wissenschaft bewegt sich eher in dieser Wahrscheinlichkeitsangabe und Größenordnungen, als dass wir genaue Vorhersagen liefern können.
Michael Strasser, es ist klar, das ist sehr interdisziplinär, auch das ganze Forschungsteam jetzt auf dieser GQ ist sehr international. Ich möchte Sie fragen, wenn man da so einen Bohrkern raufholt, man kann ja nicht beliebig viel heraufholen, ist eine Mengenfrage, es ist auch eine Kostenfrage. Wird da manchmal auch um den Inhalt dieser Bohrkerne gestritten?
Also gestritten, es ist jetzt nicht so, dass wir mit den Fäusten aufeinander losgegangen sind, aber es gab schon Diskussionen von einzelnen wichtigen Deformationszonen zum Beispiel, die sind dann vielleicht 1-2 Meter lang und irgendwie gibt es 20 Wissenschaftler, die da gerne eine Probe davon bekommen wollen und dann muss man darüber diskutieren, wie bekommt man hier den besten Kompromiss. Man hat sich dann aber immer gut geeinigt, man hat dann gesagt, okay, mach du erst deine Analysen mit deiner Methode und schick mir dann das Material und ich mache mit meiner Methode und wir können dann so in Zukunft zusammenarbeiten. Also ich habe da eher neue Freundschaften und zukünftige Zusammenarbeiten geschlossen, als dass ich mir da mit Leuten Zähne eingeschlagen hätte auf dem Boot.
Auf der Suche nach dem Ursprung der großen Welle. Michael Strasser, Nationalfonds-Stipendiat und Tsunami-Forscher, hat über seine Arbeit auf dem Forschungsschiff Chikyu vor Japan berichtet. Zeig mir, was an deinen Schuhen klebt und ich sag dir, wo du warst. So oder ähnlich macht sich die Geologin Jeanne Freudiger auf Verbrecherjagd, zumindest theoretisch. Denn sie will in der Schweiz den Boden bereiten für eine Detektivarbeit, die in Ländern wie den USA oder Großbritannien bereits zum Alltag gehört. Die Analyse winzigster Erdkrumen, die Täter überführen und Unschuldige entlasten können. Odette Frey hat die Wissenschaftlerin der Uni Lausanne bei der Arbeit beobachtet.
Ziemlich verdächtig sieht das aus, was Jeanne Freudiger-Bonson auf dem Parkplatz bei der Uni Lausanne treibt. Ausgerüstet mit 2 kleinen Spateln und einem Plastikbeutelchen zwängt sie sich zwischen den Autos hindurch. Vor einem großen Van bleibt sie stehen. Sie zückt den Spatel und fängt an zu kratzen.
Donc on va essayer de récupérer la terre sur le pneu, dans les trous du pneu.
Wir versuchen also die Erde hier wieder rauszukriegen, aus dem Profil der Reifen. Also hier. Und hier bei der Karosserie da unten. Und dann hier hinter dem Rad beim Kotflügel.
Voilà, comme ça.
Jeanne Freudiger ist vermutlich die einzige forensische Geologin der Schweiz. Sie interessiert sich nicht wie andere Geologen für Erdbeben oder Bodenschätze, sondern für Verbrecher. Sie will der Polizei helfen, komplizierte Fälle zu lösen, indem sie Erdspuren untersucht. Bei einem Täter finden sich nämlich stets winzige Spuren des Tatorts, zum Beispiel an den Kleidern, den Schuhen oder eben am Auto. Selbst ausgiebiges Waschen kann diese Erdspuren nicht vollständig entfernen. In den USA, Großbritannien, Japan und Australien ist die forensische Geologie deshalb bereits Routine. Um die Methode für die Schweiz zu testen, hat Jeanne Freudiger probeweise in 5 Westschweizer Städten ein wenig Erde eingesammelt. Sie hat sich dafür potenzielle Tatorte ausgesucht.
Dans chacun de ces lieux, on a essayé de trouver un endroit où potentiellement un cadavre pouvait être jeté.
An jedem von diesen Orten haben wir Stellen gesucht, wo man eine Leiche unbemerkt entsorgen könnte. also Stellen, wo keine Häuser in der Nähe sind, die schlecht beleuchtet sind und wo es Wasser in der Nähe hat, weil wir uns gesagt haben, dass es leichter ist, eine Leiche verschwinden zu lassen, wenn es Wasser hat, als an Orten, wo nur fester Boden ist.
Disons que c'était peut-être plus facile de se débarrasser d'un corps dans l'eau que sur la terre ferme.
Nun knöpft sich die forensische Geologin auch den Dreck von Autos vor. Zu Testzwecken müssen die Autos von Kollegen auf dem Uniparkplatz herhalten. Hat sie genügend Dreck von ihnen abgekratzt, geht's ins Labor. Dort wird der Dreck erst einmal vorbehandelt. Ein Teil davon wird im Sieb gewaschen. Nun ist die Dreckprobe bereit für die Laboranalysen. Zuerst geht's zum Rasterelektronenmikroskop. Unter dieser extrem starken Vergrößerung lässt sich etwa erkennen, ob die winzigen Quarzkörner in der Dreckprobe eher glatt sind oder kantig. Die zweite Analyse ist eine chemische Analyse. Dazu wird der Dreck zuerst geschmolzen. Der Ofen dafür steht im Raum nebenan. Er ist etwa so groß wie ein Backofen, aber um einiges leistungsfähiger. Sogar gemahlene Steine lässt er innerhalb Minuten flüssig werden.
Alors là, on voit que de la fumée s'échappe du creuset, que l'intérieur du creuset est totalement orange, vif.
Hier sieht man, wie Dampf aus dem Schmelztiegel herauskommt und wie das Innere des Schmelztiegels ganz grell orange wird. Und wenn man hier durch das Loch im Schmelztiegel schaut, sieht man, wie die Probe flüssig wird.
C'est en train de se transformer en liquide.
Nun heißt es warten, bis die Flüssigkeit abkühlt und dabei erstarrt. Das Ergebnis ist eine kleine bräunliche Scheibe aus Glas. Geschmolzener, erstarrter Dreck. Dieser lässt sich schließlich mittels Röntgenstrahlen chemisch relativ leicht analysieren. Die Geologin Jeanne Freudiger ist bis anhin hochzufrieden mit den Resultaten.
Par exemple, si on est au bord d'une route.
Der Boden neben einer Straße ist chemisch ganz anders zusammengesetzt als der Boden eines Ackers, auch wenn der Acker nur 100 Meter von der Straße entfernt ist. Der Verkehr, aber auch der Dünger hinterlassen ganz andere chemische Spuren. Das heißt, die Zusammensetzung des Bodens kann sich schon über geringe Distanzen stark ändern.
Jeder Boden verfügt also über eine Art chemischen Fingerabdruck. Im April wird Jeanne Freudiger ihre Bodenanalyse Fachleuten von der Polizei vorstellen. Noch wird das Verfahren hierzulande nicht genutzt. Die Schweizer Kriminaltechniker begnügen sich mit einer relativ groben Bodenanalyse unter dem Lichtmikroskop. Anders in Großbritannien, wo Jeanne Freudiger einen Teil ihrer Forschung durchführt.
Der Wissenschaftler, mit dem ich dort zusammenarbeite, konnte zum Beispiel letzten November die Unschuld eines jungen Mannes beweisen. Dieser war verurteilt worden, weil er angeblich seine Freundin umgebracht hatte. Die Bodenspuren bewiesen aber, dass der Mann nicht am Tatort gewesen war.
Solche Erfolge lassen Jeanne Freudiger hoffen, dass sich schon bald eine Zusammenarbeit zwischen ihr und der Schweizer Polizei ergibt. So einfach wie in der Fernseh-Krimiserie CSI Miami sei die Realität allerdings nicht, sagt die Geologin.
Was genial ist an diesen Sendungen ist, dass alles funktioniert und zwar perfekt und schnell. Sie haben eine Probe, stellen sie in die Maschine, drücken auf einen Knopf und zack, haben sie das Resultat. Wenn Wissenschaft so einfach wäre, das wäre wirklich genial.
C'est sûr que si la science était aussi simple, ça serait vraiment génial.
Schöne, bunte Fernsehwelt. Odette Frey berichtete über die Realität jenseits der Krimiserien, über Jeanne Freudiger und deren akribische Erdanalysen, die einiges mehr an Geduld erfordern. Und jetzt zu den Nachrichten der Woche aus der Welt der Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Biotreibstoffe sind ein Umweltrisiko. Gleich zwei neue Studien aus den USA warnen vor einem Boom der Biokraftstoffe wie etwa dem Maisethanol. Zwar sind diese vermeintlich umweltgerechten Energieträger in wissenschaftlichen Kreisen schon länger unter Beschuss, denn deren CO2-Bilanz ist weit weniger positiv als von Politikern gern propagiert. Die beiden neuen Studien im Fachblatt Science gehen mit ihrer Kritik nun aber nochmals einen entscheidenden Schritt weiter. Biokraftstoffe verringerten den Ausstoß von Treibhausgasen nicht. Im Gegenteil. Mit der Umwandlung von Wäldern, Savannen oder Mooren in Maisanbauflächen gingen wertvolle natürliche CO2-bindende Flächen verloren. Wälder zum Beispiel schluckten mehr CO2 als Maisfelder. Unter dem Strich, so die Wissenschaftler, resultiere gar eine Treibhausgasschuld. Halte der Biotreibstoffboom an, könnten die Treibhausgasemissionen sich in den nächsten 30 Jahren verdoppeln. Zigarettentod im 6-Sekunden-Takt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat diese Woche mit dem Welttabakbericht neue Zahlen vorgelegt. Jährlich sterben 5,5 Millionen Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Das heißt, das Rauchen tötet alle 6 Sekunden einen Menschen. Ohne eindämmende Maßnahmen, so die WHO, sei in diesem Jahrhundert mit 1 Milliarde Tabakopfern zu rechnen. Zu beobachten sei zudem, dass der Tabakkonsum in den Industrieländern abnehme, wohingegen in den Entwicklungsländern immer mehr Menschen rauchten. Die WHO fordert von allen Ländern mehr Einsatz im Kampf gegen den Tabakmissbrauch. Insgesamt investierten die Regierungen 400-mal weniger Geld in Präventionsmaßnahmen, als sie durch die Tabaksteuern einnehmen. Endlich ab ins All. Nach mehreren Anläufen ist das Space Shuttle Atlantis diese Woche ins All entschwirrt, Richtung ISS. Mit an Bord das europäische Weltraumlabor Columbus. Bereits morgen wollen es die Raumfahrer aus der Atlantis-Luke hieven und mit der Montage beginnen. Das Columbus-Labor wird die internationale Raumstation ISS quasi um ein Zimmer vergrößern. Columbus hat die Europäische Raumfahrtagentur ESA fast 900 Millionen Euro gekostet. Dank der 13 Tonnen schweren Hightech-Röhre können sich die europäischen Forscher emanzipieren und müssen mit ihren Experimenten nicht weiter bei amerikanischen und russischen Kollegen um Aufnahme bitten. Als nächstes will auch Japan mit einer eigenen Forschungseinheit namens Kibo an der ISS andocken. Sie hören Wissenschaft TRS-2. Bestimmt beißen auch Sie hin und wieder in ein leckeres Tonsandwich oder kauen genüsslich auf einem Calamaris-Ring herum. Doch was wir Menschen in immer größeren Mengen verspeisen, hat seinen Preis. Die Fischerei auf den Weltmeeren kostet auch unzähligen Tieren, die als sogenannter Beifang ins Netz gehen, das Leben. Von Delfinen wissen das bestimmt viele von uns, dass aber auch Vögel Opfer unseres Fischkonsums werden, tönt zunächst paradox, ist aber leider Realität. So verbeißen sich beispielsweise Albatrosse an Fischködern der sogenannten Langleinenfischerei. Viele Albatrossarten sind deshalb vom Aussterben bedroht, unter ihnen auch der Königsalbatross mit seinen bis zu 3 Metern Flügelspanne. Andreas Stummer ist nach Neuseeland gereist und macht uns jetzt in seiner Reportage mit diesen einzigartigen Tieren bekannt.
Zwölf Tiere sitzen auf ihren Nestern, andere tapsen langsam durch das buschige Gras. Doch so unbeholfen der Albatros an Land wegen seiner übergroßen Watschelfüße auch sein mag, einmal in der Luft ist er der vielleicht größte Flugkünstler des Tierreichs. Wenn eine salzige Brise vom Meer her über Tairoa Head hinwegzieht, die Albatrosse im Gegenwind aufsteigen und ihre imposanten Flügel auf mehr als 3 Meter Spannweite ausbreiten, dann bieten sie eine einmalige Flugschau. Wenn man vom Adler als dem König der Lüfte spricht, dann ist der Albatros ein Kaiser. Elegant, graziös und majestätisch. Ein müheloser Langstreckenflieger, der den Großteil seines Lebens im Segelflug verbringt. Stundenlang gleiten die Albatrosse ohne Flügelschlag über den Ozean, allein getragen vom Aufwind. Doch wie lange noch? Von 21 bekannten Albatrossarten stehen 19 auf der Liste der bedrohten Tierarten. Von einigen Spezies gibt es nur noch 100, vielleicht 200 Exemplare. Shirley Thornberry zuckt hilflos mit den Schultern. Der größte Feind der Albatrosse ist der Mensch, sagt sie. Als Leiterin der Brutkolonie in Daniden kann sie dort die Vögel beschützen, aber nicht auf hoher See.
We've got to celebrate that the albatross are here, and at the same time we've got to inform people of what is happening.
Wir sind stolz darauf, dass die Albatrosse hier bei uns brüten. Aber wir informieren unsere Besucher auch darüber, dass sie gefährdet sind. Und nur weil der allmächtige Dollar regiert, nur wegen der Gier der Menschen. Das ist ernüchternd. Eines Tages werden unsere Enkelkinder vielleicht keine Seevögel mehr sehen. Denn nicht nur der Albatros, auch andere Sturmvögel werden getötet. Und das ist sehr, sehr traurig.
Schuld sind Fischerboote, die selbst in entlegensten Meeresgebieten Jagd auf Blauflossen, Thunfisch oder schwarzen Seehecht machen. Die Fische werden in Japan und den USA als Delikatessen für mehrere tausend Dollar das Stück gehandelt. Um sie zu fangen, werden bis zu 130 Kilometer lange Leinen ausgebracht. Während sie in den Wellen treiben, hängen daran im Abstand von 100 Metern kürzere Leinen, an denen die Köder befestigt sind. Nach 12 Stunden wird die gigantische Angel dann wieder von der Besatzung eingeholt.
And haul away! Away, haul away, we'll haul away, Joe. If I didn't kiss the girls, me lips would go all moldy.
Die Japaner begannen 1952 mit der Langleinenfischerei in den subtropischen Gewässern des Indischen Ozeans, wo es kaum Albatrosse gibt. Doch bald legten Boote aus aller Welt die langen Leinen immer weiter südlich aus, bis an den Rand der Antarktis. Zwischen dem 40. und 60. Breitengrad war man mitten im Reich der Albatrosse. Und weil der Bedarf an Fisch immer mehr stieg, verhundertfachte man die Anzahl der ausgeworfenen Haken von jährlich 10 Millionen auf heute 1 Milliarde. Die Folgen für die Albatrosse waren verheerend. Barry Weber von Neuseelands Naturschutzvereinigung Forest and Bird rechnet vor, dass so Hunderttausende im Südpazifik Opfer der Fischereiflotten wurden.
So these species have had big impacts for getting on to over 40 years now. Albatrosses have shown declines of well over 80%.
Die Albatrosse sind jetzt seit mehr als 40 Jahren diesen Fischfangmethoden ausgesetzt und der Bestand einiger Arten ist seitdem um mehr als 80% zurückgegangen. Das ist alarmierend. Nicht umsonst ist mehr als die Hälfte aller Albatross-Spezies als gefährdet eingestuft. Und wir glauben, dass daran die Langleinenfischerei schuld ist.
Albatrosse sind intelligente Tiere. Sie haben schnell gelernt, dass ein Fischerboot eine Gratismahlzeit bedeutet. Denn wenn die langen Leinen ausgesetzt werden, schwimmen die Köder erst an der Wasseroberfläche, bevor sie das Gewicht der Leine tiefer nach unten zieht. Oft folgen hunderte Albatrosse einem einzigen Boot und stürzen sich dann arglos auf das Muschelfleisch oder die Tintenfische an den Haken. Verbeißt sich ein Tier darin, geht es mit dem Haken im Maul unter und ertrinkt. Vogelschützer Barry Weber schätzt, dass weltweit etwa 100.000 Albatrosse jährlich so einen leisen, qualvollen Tod sterben.
Some other birds are caught when the lines are hauled onto the boat and also by trying to get to the bait, which haven't been taken by fish.
Andere Albatrosse werden in die Leinen verheddert, wenn sie eingeholt werden, oder versuchen, die Köder zu ergattern, an denen kein Fisch hängt. Wenn sie noch leben, schneiden die Fischer die Vögel oft einfach nur los. Sie haben dann ein Stück Leine und einen Haken im Maul hängen. Und wer weiß, wie lange die Tiere damit überleben können.
2 Minuten entscheiden über Leben und Tod. So lange dauert es, bis die Köder so tief gesunken sind, dass die Vögel sie nicht mehr erreichen können. Dabei gibt es einfache Methoden, um den Beifang von Albatrossen zu verhindern. Am weitesten verbreitet sind die sogenannten Tori-Leinen, mit flatternden Plastikbändern bestückte Taue, die am Heck der Schiffe herabhängen und die Albatrosse aus der Gefahrenzone vertreiben. Eine Art Vogelscheuche zu Wasser. Bleigewichte an den Fangleinen können die Haken schneller nach unten ziehen und manche Boote fischen bei Nacht, wenn Albatrosse nicht nach Nahrung suchen. Einige Skipper färben sogar die Köder blau, damit sie für die Vögel im Wasser schwerer zu erkennen sind. Und wenn das alles nichts hilft, dann können die Fischer auch noch schwerere Geschütze auffahren. Während die Leinen ausgebracht werden, feuert die Besatzung in 1-2 Minuten Abständen eine auf dem Boot montierte akustische Kanone ab, um die Vögel zu vertreiben. Eine einfache Methode, die auf hoher See genauso funktioniert wie an Land in Weinbergen und Obstplantagen. Ein Fischerboot so umzurüsten, dass es keine Albatrosse gefährdet, ist nicht teuer. Vielleicht 15.000 bis 20.000 Euro. So viel wie ein einziger ausgewachsener Blauflossen-Thunfisch auf den internationalen Märkten einbringt. Janice Molloy, die Seevogelbeauftragte beim Ministerium für Naturschutz, versucht seit Jahren vergeblich, die einheimische Industrie zum Umdenken zu bewegen.
I mean, generally the people who don't care about seabirds and catch seabirds are the people who are not particularly good at fishing. I mean, they're not good full stop in terms of their profession.
Wer sich nicht um den Beifang von Seevögeln schert, ist kein guter Fischer, sondern eine Schande für seinen Beruf. Viele glauben, was machen die paar Albatrosse, die ich tot an Deck ziehe, schon für einen Unterschied. Doch wenn man bedenkt, mit wie vielen Haken um Neuseeland und im ganzen Südpazifik gefischt wird, dann sind das enorm viele Vögel und das ist ein großes Problem.
Vor allem illegale Fischer kümmern sich nicht um den Beifang von Seevögeln. Sie interessiert nur, möglichst schnell möglichst viele Fische zu fangen. Man vermutet, dass ein Drittel aller toten Albatrosse auf das Konto von Hochseepiraten geht. Die Regierung des Nachbarn Australien will ganz genau wissen, was auf hoher See passiert. Satellitenpositionierungssysteme sind auf jedem Fischerboot Pflicht. Denn Gebiete, in denen früher viele Albatrosse als Beifang umkamen, sind tabu. Noch haben die Albatrosse die Lufthoheit auf hoher See. Shirley Thornbury von der Royal Albatross Colony.
Now, if only fishermen could realize that they can't catch a fish on a hook that's got a bird on it.
Wenn nur die Fischer begreifen würden, dass sie keine Fische fangen können, wenn ein toter Albatros am Haken hängt, damit verdienen sie kein Geld. Irgendwann sehen sie das hoffentlich ein. Aber ich bleibe positiv. Es hat keinen Zweck zu sagen, die Albatrosse sind in 50 Jahren verschwunden. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommen wird.
I'm positive that something will be done.
Albatrosse im Sinkflug. Andreas Stummer berichtete über die bedrohten Langstreckenflieger über den Meeren. Sie hörten Wissenschaft RS2 mit Berichten und Nachrichten aus den Küchen der Forscherinnen und Erfinder. Redaktion und Moderation Katharina Boxler. Und falls Sie dieses Wochenende in Ihrer Küche Großes vorhaben, Kartoffeln schälen, Gemüse rüsten, Zwiebeln hacken und deswegen zum Weinen gebracht werden, hier ein kleiner Trost. Neuseeländischen und japanischen Forschern ist es gelungen, eine tränenfreie Zwiebel zu entwickeln. Man habe bloß das entsprechende Gen ausschalten müssen, melden sie. Dann sind wir mal gespannt, ob als nächstes auch blähfreie Linsen und die magentaugliche Peperoni auf den Markt kommen. Bleiben Sie uns treu. Wir erwarten Sie nächste Woche wieder, wie immer samstags 12.40 Uhr auf DRS2, in den Wiederholungen übers Wochenende auf DRS4 oder rund um die Uhr mit Beiträgen und Podcast-Angeboten auf www.drs2.ch.